Abraham Lincoln war ein Mann, der als weiser Mann bekannt war. Vor allem seine Ehrlichkeit, aber auch sein weises Handeln in verschiedenen Situationen. Zum Beispiel, als er als Präsident gewählt wurde, hat er nicht nur Leute für Ministerposten ausgesucht, die Ja und Amen sagen, sondern hat Leute ausgesucht, die er für am besten kompetent gehalten hat, die jeweilige Situation auszufüllen, das jeweilige Amt auszufüllen, auch wenn sie ganz andere Meinungen hatten von ihm, wenn sie faktisch als politische Gegner gegolten haben. Einer davon hatte sich ein bisschen übernommen, der hat immer wieder versucht, den Linken unter Druck zu setzen, indem er gedroht hat, zurückzutreten, wenn Linken nicht so oder so handelt. Und an einem Punkt hat Lincoln dann seinen Rücktrittsbrief dankend angenommen, was der gar nicht erwartet hatte, dass er damit seinen Einfluss verliert. Aber es ist auch die Geschichte, dass als Abraham Lincoln als Anwalt gearbeitet hat, gab es einen Mann in der Gegend, John Urquhart hieß der, kam mit Finanzen nicht so gut zurecht und ist immer wieder zu Leuten gegangen, hat um Geld gebeten, dass er mal über die Runden kommt, und diese Leute haben dann gewusst, das zahlt er nicht zurück. Also der nennt das einen kleinen Kredit, aber man weiß, das kommt nicht zurück. Aber dann war ein Neuer in die Gegend gekommen, namens Smith, der dann auch mal für den John Urquhart angefragt wurde, kannst du mir Geld leihen, hat ihm das Geld geliehen, und der war völlig empört, als er das Geld nicht zurückbekommen hat. Und er ist zu Lincoln gegangen, der ja Rechtsanwalt war, und hat gesagt, ich will den John Urquhart verklagen auf $2,50, die er mir nicht zurückgezahlt hat. Und Lincoln hat mit ihm gesprochen, versucht ihn davon abzubringen, hat versucht ihm dieses Ansinnen auszureden, aber da führte kein Weg rein. Smith war konsequent, ich verklage den. Und Lincoln hat dann gesagt, okay, meine Gebühr beträgt $10. Der Mann hat das umgehend bezahlt. Lincoln ist zu John Urquhart gegangen, hat ihm $5 gegeben, hat gesagt, ich verklage dich im Namen von Smith auf $2,50. Der Urquhart hat sich sofort schuldig bekannt, seine $2,50 bei Smith bezahlt, und der Fall war erledigt. Lincoln hat daraufhin gesagt, ich habe keine andere Möglichkeit erkannt, die Sache für Herrn Smith und für alle anderen Beteiligten zufriedenstellend zum Abschluss zu bringen. Ich würde sagen, dass der Smith in diesem Fall ziemlich närrisch geworden ist. Er hat sich also festgebissen an dieser Sache, und obwohl es ihm das Vierfache gekostet hat, der musste den unbedingt verklagen. Richtig närrisch geworden in seinem Verhalten. Und da wollte ich die Frage heute weitergeben, was macht dich närrisch? Ich schätze, wir haben alle unsere Schwachpunkte. Die Stellen, wo wir ein bisschen austicken können, wo wir schwach werden. Ich muss zugeben, bei mir ist es so, wenn ich ein neues Spielzeug sehe und denke, oh, das wäre gut, dann kann ich schon närrisch werden. Vor ein paar Jahren war es eine Kameradrohne. Ich dachte, Mensch, wäre das nicht genial, meine eigene Luftaufnahmen machen zu können. Beim zweiten Flug überhaupt mit dem genialen Gerät, was für meine Verhältnisse schon sehr teuer war, bin ich hier in einen Baum geflogen. Das Ding ist runtergekracht aus etwa 4 Meter Höhe und so auseinandergeflogen. Ich dachte, ich hätte das Ding gänzlich zerstört. Glücklicherweise konnte ich es wieder zusammenflicken und weiter benutzen. Allerdings inzwischen ist es so, ich meine, gut, ja, ich habe auch einige wirklich schöne Luftaufnahmen machen können, habe schon einiges an Freude daran gehabt. Aber inzwischen ist es so, dass die Akkus hinüber sind. Die halten keine Ladung mehr. Und neue Akkus für das Gerät, das bewegt sich im dreistelligen Bereich. Und es ist außerdem so, es hat seitdem eine Rechtsänderung in der EU gegeben, dass eine Drohne, wie ich sie habe, nur noch bis Ende nächsten Jahres überhaupt benutzt werden darf. Danach ist die Benutzung gänzlich untersagt. So, jetzt habe ich mein Spielzeug da oben im Schrank liegen und muss mich entscheiden, ob ich so einen Betrag investieren will, um es noch für 16 Monate benutzen zu können. Ich denke, ich habe meine Entscheidung schon getroffen, aber ich blicke zurück und merke, ja, da war ich ein bisschen närrisch geworden über diese Sache. Aber wie gesagt, ich denke, wir haben alle unsere Stellen und es gibt so viele Bereiche, in denen wir närrisch werden können. Besitz, Geld, Macht, Sex und Ruhm, um nur ein paar Punkte zu benennen, die unter uns Menschen wirklich geläufig sind, die uns manchmal fesseln und wo wir das Gehirn manchmal ausschalten und denken, oh, das muss unbedingt jetzt so sein. Und es hat manchmal ziemliche Konsequenzen, weil ich meine, wir reden, wenn ich jetzt von närrisch rede, reden wir nicht von den Jacken, die ein paar Tage lang sich komisch anziehen und auf der Straße rumtanzen. Wir reden von kleinen wie großen Dummheiten, die manchmal weitreichende Folgen für unser Leben haben. Und manchmal ergreift uns etwas, dass wir sagen, das muss jetzt sein, ohne Rücksicht auf Verluste. Wie oft gibt es dann doch Verluste? Nun, in dieser kurzen Reihe über Weisheit haben wir gesehen, dass die Weisheit wirklich ein großes Thema ist in der Bibel. Ein Thema, was nicht genug Beachtung bekommt, aber was wirklich die gesamte Bibel durchzieht. Weisheit hat viele Nuancen. Weisheit hat mit Wissen zu tun. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir dieses Wissen sinnvoll und ordentlich anwenden können. Wir können Weisheit lernen. Allerdings, die beste Schule für die Weisheit ist die Schule des Lebens. Wir machen Erfahrung und lernen daraus. Also hoffentlich, ja, darum geht es bei Weisheit, dass wir daraus lernen. Es ist natürlich auch so, dass wir dann gut geraten sind, Menschen, die älter sind, die mehr Erfahrung haben, auf sie zu hören und von ihrer Weisheit, von ihrer Erfahrung zu lernen. Letzte Woche haben wir Sprüche, Kapitel 3, die Verse 5 und 6 angeschaut, wo es heißt, dass wir uns eben nicht auf die eigene Klugheit verlassen sollen, sondern dem Herrn in allem vertrauen sollen. Wir haben gesehen, wir brauchen die Begegnung mit dem Heiligen, um eine neue Perspektive auf unsere Welt und auf die Herausforderungen unseres Lebens zu bekommen. Wir sollen in der Bibel lesen, um unsere Herzen auf Gottes Reden einzustellen, unsere Herzen für Gottes Reden zu öffnen und seine Weisheit zu uns sprechen zu lassen. Und diese Woche ist der Text bloß ein paar Verse weiter im Buch der Sprüche, Kapitel 3. Ich lese die Verse 13 bis 18. Selig der Mensch, der Weisheit gefunden, der Mensch, der Einsicht gewonnen hat. Denn sie zu erwerben ist besser als Silber, sie zu gewinnen ist besser als Gold. Sie übertrifft die Perlen an Wert. Keine deiner Kostbarkeiten kommt ihr gleich. Langes Leben birgt sie in ihrer Rechten und in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind schöne Wege. Alle ihre Pfade führen zum Glück. Ein Lebensbaum ist sie denen, die nach ihr greifen. Wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Ja, der Text fängt an, selig der Mensch, der Weisheit gefunden hat. Und dieser Abschnitt endet mit, wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Nun, leider in den meisten Übersetzungen war es so, dass man hier eine Wortverwandtschaft nicht erkennen konnte. Aber zum Beginn und zum Ende von diesem Abschnitt werden zwei verschiedene Formen von demselben Wort benutzt. Man könnte es so sagen, also zum Beginn selig der Mensch, der Weisheit gefunden hat und zum Schluss, wer sie festhält, ist selig zu preisen. Das heißt, es ist Segen. Segen wird am Anfang und am Schluss angesprochen, um zu zeigen, dass die Weisheit ein großer Segen ist für unser Leben. Etwas, was uns stärkt, etwas, was uns reich macht. Die Verse 14 und 15 reden davon, wie die Weisheit kostbarer ist als Silber und Gold oder Perlen. Nun, ich habe die letzten Wochen immer wieder mal erwähnt, dass die Suche nach Weisheit in der Antike eine ganz große Rolle gespielt hat. Das ist etwas, was kulturübergreifend wirklich ein ganz wichtiges Thema war für die Menschen. Und das ist grundsätzlich wahr. Und die Schriften, die wir von der Antike überliefert haben, aus Griechenland, aus Ägypten, aus Persien und verschiedensten anderen Hochkulturen, die reden sehr viel von der Weisheit, von der Suche nach Weisheit, wie Weisheit aussieht. Aber ich möchte noch eine wichtige Ergänzung an diese Stelle bringen. Die Leute, von wem wir diese Schriften von damals überliefert bekommen haben, das waren die Reichen. Das waren die Leute, die Zugang hatten zur Bildung, die gesichert waren in ihrem Lebensstil und Lebensstandard, die sich nicht die großen Gedanken machen mussten, wo kommt die nächste Mahlzeit her. Und das sind natürlich die Leute, die dann, sagen wir, die Muse hatten, über die Weisheit nachzusinnen, philosophisch zu werden und zu denken. Aber die weitaus, ich meine gerade damals, weitaus die übergroße Anzahl von Menschen, die lebten nicht in dieser Sicherheit. Die lebten nicht in diesem Luxus. Und philosophische Gedanken waren für sie höchstens nebenher. Sie waren vielmehr darum besorgt, wo kriege ich die nächste Mahlzeit her? Wo kriege ich Bekleidung für mich und für meine Familie? Haben wir noch ein Dach über dem Kopf? Das waren alles ganz wichtige Anliegen, die, ehrlich gesagt, die Muse für das Philosophieren ein bisschen schmälern. Nun, ich denke, wir sind hier keine bettelarme Leute, die jeden Tag nur noch Sorgen machen müssen, wo kommt die nächste Mahlzeit her. Aber wir sind auch nicht unbedingt so die Überflieger, die nur noch zu Hause rumsitzen und übers Leben philosophieren. Natürlich ist unsere Kultur ganz anders geprägt in Bezug auf diese Fragen. Aber es bringt uns zu der ganz wichtigen Frage, was hat diese Weisheit mit unserem Alltag zu tun? Ich meine, es wäre eine ganz große Gefahr, es ist eine ganz große Gefahr, gerade auch im Gemeinden, dass wir anfangen, über unseren Glauben, über unsere Beziehung zu Gott als etwas philosophisch-theologisches nachzudenken. Und das wird zu einem wunderbaren theoretischen Gedankengebäude, den wir da aufbauen können. Und wenn wir am Sonntag zusammenkommen, dann finden wir andere Leute, mit denen wir darüber theoretisieren können. Wir wissen alle, denke ich, wenn das unser Glaube wäre, wenn das unser Glaube ausmachen würde, können wir den Laden hier zumachen. Denn es geht nicht darum, wo können wir Gleichgesinnte für hochtheologische, philosophische Gedanken machen. Es geht darum, was hat das mit unserem Leben, was hat das mit unserem Alltag zu tun? Und wenn unser Glauben keinen Bezug zu unserem Alltag hat, dann stimmt etwas nicht. Und es ist so wichtig, dass wir sehen, und ich möchte auch, dass wir in dieser Reihe über die Weisheit verstehen, dass es nicht nur darum geht, oh, diese schöne philosophische Gedanken, die wir da finden, sondern dass wir sehen, dass dieser Bezug zu unserem alltäglichen Leben nicht nur wichtig ist, sondern auch, dass sie da ist, dass sie gegeben ist in allem, was gerade hier in der Bibel steht. Wie können wir, also das ist jetzt die wichtige Frage, wie können wir oder können wir Weisheit als wertvoller als Silber und Gold erleben, wie wir das in unserem Text lesen? Silber und Gold kann man schließlich in die Hand nehmen. Mit denen kann man Essen kaufen, mit denen kann man die Miete oder die Hausrate bezahlen. Mit der Weisheit ist es schon in der Hinsicht ein bisschen schwieriger. In dem Sinne ist es nicht so handfest. Die Weisheit oder den Mangel daran hat viel zu tun, wie wir mit Silber und Gold umgehen. Höre da bitte Euros und Kreditkarten. Aber schauen wir kurz einen anderen Aspekt des Lebens an, um die praktische Seite von Weisheit zu beleuchten. Es wird manchmal gesagt, eine Gemeinde kann mit ihren Angeboten, mit ihren Aktivitäten nicht mit Kino und Videospiele und Fernseher mithalten. Nun gut, wenn man an der Stelle von dem momentanen Unterhaltungswert reden will, ja, also wir haben nicht die Mittel, um da eine große Show abzuziehen und mit Wahnsinns Beleuchtung und Videoeffekten und so weiter, jede Woche die Massen neu zu begeistern. Also in der Hinsicht können wir mit Kino und Co. nicht so mithalten. Allerdings in der Wirklichkeit, wenn es drauf ankommt, ist es tatsächlich ganz anders herum. Kino und Co. können mit uns nicht mithalten. Warum? Die bieten Ablenkung für eine gewisse Zeit. Aber wir reden über die wirklich grundlegenden Fragen, die Menschen immer bewegen und die bei uns wirklich an die Substanz gehen. Wo kommen wir her? Warum gibt es mich eigentlich? Was ist der Sinn des Lebens? Kino und Co. bieten keine Perspektive für die Zukunft. Und sie trösten uns nicht, wenn jemand stirbt. Wird auch immer wieder mal darauf hingewiesen, es hat noch keiner auf dem Sterbebett gesagt, ah, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit im Büro verbracht. Ich gehe ganz stark davon aus, es hat noch keiner am Sterbebett gesagt, Mensch, hätte ich nur noch das Highscore geschafft bei dem Videospiel. Das sind nicht die Dinge, die uns wirklich tragen. Die sind nicht die Dinge, die ausmachen, wer wir sind und somit auf den Grundfesten unseres Lebens gehen. Die Weisheit Gottes ist keine hochgetrabte Philosophie für Leute, die zu viel Zeit zum Nachdenken haben. Die Weisheit Gottes zeigt uns den Weg zu einem vollen, zu einem erfüllten Leben. Er ist es, der uns erschaffen hat. Und daher, er ist es, der für uns die Frage beantworten kann, was der Sinn unseres Lebens ist. Er ist es, der uns alles gegeben hat. Und von daher ist er der, der uns den Wert dessen zeigen kann, was wir haben. Weißt du, es gibt einige Menschen, die wirtschaftlich gar nicht so gut dastehen. Die haben es nicht wirklich dicke. Aber sie haben Frieden in ihrem Herzen. Und sie würden mit dem Reichen, der keinen Frieden hat, niemals tauschen. Weil sie erkannt haben, was wirklich hält, was wirklich trägt. Und das ist wertvoller als Silber und Gold und Perlen. Und es ist so wichtig, dass wir das erkennen und dass wir erkennen, dass das mit unserem Alltag zu tun hat. Wenn wir in der Woche unterwegs sind, unser Silber und Gold zu verdienen, die wir brauchen, um das Essen zu kaufen und um die Miete zu bezahlen. Was leitet uns? Was trägt uns? Nur um noch einen Tag über die Runden zu kommen, das reicht uns nicht aus. Wir brauchen mehr. Diese Sehnsucht nach mehr wurde uns von unserem Schöpfer ins Herz gelegt, auf das wir die Weisheit suchen. Die Antworten, die uns helfen zu erkennen, was wirklich trägt, was wirklich wertvoll ist. Und das prägt all unsere Entscheidungen, wie wir dann damit umgehen, Silber und Gold zu verdienen. Es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass das nicht irgendein Luftgespinst ist, sondern es ist etwas, was uns in unserem Alltag immer wieder betrifft. Wie oft hast du dich gefragt, will ich diesen Job wirklich weiter so machen? Macht es Sinn für mich, dieses Studium weiter zu verfolgen? Das sind diese Sinnfragen, wo häufig das Gehalt plötzlich egal wird, weil wir erkannt haben, was wirklich wichtig ist im Leben. Deswegen redet die Bibel von Weisheit, um uns zu zeigen, was wirklich trägt und was wirklich wichtig ist. Deswegen heißt es auch in unserem Text, in den Versen 16 und 17, langes Leben birgt sie in ihre Rechten, in ihre Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind schöne Wege, alle ihre Pfade führen zum Glück. Nun, ein Missverständnis von diesen Versen will ich gleich vorwegnehmen und die Tür da zuknallen. Diese Verse bedeuten nicht, wenn du genug betest, wenn du genug Bibel liest oder derartiges, dann wirst du immer reich sein und du wirst zwangsmäßig alt werden. Bei der Weisheit geht es darum, dass wir bewahrt werden vor vielen lebens- und vermögensbedrohenden Irrtümern, aber dass wir natürlich auch merken, was wirklich zählt und hält. Das heißt hier, ihre Wege sind schöne Wege, alle ihre Pfade führen zum Glück. Das ist nochmal so eine Stelle, wo ich mit der Übersetzung nicht so ganz glücklich bin, weil sie meines Erachtens mit dem Wort Glück einen wichtigen Aspekt unterschlagen haben. Ich lese den Vers 17 von dem Text nochmal aus der Elberfelder Übersetzung, wo sie es besser gemacht haben. Ihre Wege sind freundliche Wege und alle ihre Pfade führen zum Frieden. Da steht ein doch relativ bekanntes hebräisches Wort Shalom. Es bedeutet ein tiefer Frieden, was uns das gibt, was wir wirklich brauchen. Wenn man wirklich im Frieden lebt, hat man Ruhe. Weißt du, Frieden ist der beste Schutz gegen Burnout. Ich habe noch nie von einem Menschen gehört, der Frieden hatte und der unter Burnout gelitten hat. Oder der, oder andersherum, der Burnout erlebt hat, aber sagen konnte, ich habe Frieden. Nein. Wir brauchen diesen Frieden, den Gott uns geben will, den er uns durch seine Weisheit geben will. Übrigens, ich habe letzten Sonntag diese einige Verse aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 3, gelesen. Ich fand es auch ganz interessant, in den Kapiteln 8 und 9 ist sozusagen die tiefergehende Ausführung von sehr ähnlichen Gedanken. Man findet ganz ähnliche Dinge in Kapitel 8 und 9, was man im Kapitel 3 gefunden hat, nur ausführlicher. Und dort, gerade im Kapitel 8, wird die Weisheit personifiziert. Das heißt, die Weisheit redet als eine Person und sagt, vom Anfang an hat Gott mich erschaffen. Deutlich zu machen, die Weisheit ist nicht irgendeine Philosophie oder Gedanken oder Ding, was unabhängig ist von Gott, sondern die Weisheit ist in unserem Gott zu finden. Das ist sein Wunsch für seine Schöpfung vom Anfang an, dass wir in Frieden leben, dass wir mit ihm leben. Und in dem letzten Vers von dem Text heißt es, ein Lebensbaum ist sie denen, die nach ihr greifen. Wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Ein Lebensbaum ist auch ein ganz interessantes Bild, was in der Antike sehr viel vorgekommen ist. Also das ist auch keineswegs etwas, was man nur in der Bibel findet, sondern in verschiedensten Kulturen wurde vom Lebensbaum gesprochen. Natürlich mit ziemlich unterschiedlichen Vorstellungen, was das ist und wie das aussieht, was das bedeutet. Aber in der Bibel kommt es tatsächlich gar nicht so häufig vor. In dem Buch der Sprüche kommt Lebensbaum etwa 4-mal vor. Aber sonst in der Bibel finden wir die Rede von einem Lebensbaum nur zum Beginn und zum Schluss. In 1. Mose, den Kapiteln 2 und 3, hören wir von einem Baum des Lebens im Garten Eden. Und dort wird der Zugang des Menschen zu dem Lebensbaum versperrt, also nach dem Sündenfall, auf dass der Mensch nicht ewig weiterlebt in seiner gefallenen Situation. Und dann in Offenbarung, Kapitel 22, ist das, lesen wir, als der neue Jerusalem vom Himmel herunterkommt, dass Gott seine Wohnung aufnimmt mitten unter den Menschen, dass da ein Lebensbaum ist, der jeden Monat Frucht trägt und dessen Blätter benutzt werden zur Heilung der Völker. Ein Baum des Lebens, ein Baum der Heilung. Und hier in unserem Text heißt es, die Weisheit ist so ein Lebensbaum. Die Weisheit ist eine Quelle für Leben. Die Weisheit ist ein Lebensbaum für die, die nach ihr greifen und an sie festhalten. Sie ist Licht in unserer Dunkelheit, Trost in unseren Schmerzen und Hoffnung in aller Ungewissheit. Und wir sind aufgefordert, Gottes Weisheit zu suchen, weil sie uns den Sinn des Lebens erhält. Selig der Mensch, der Weisheit gefunden, der Mensch, der Einsicht gewonnen hat. Amen. Herr, ich danke dir, dass du uns nicht nur einlädst, deine Weisheit zu erleben, zu erfahren und einzusetzen, sondern dass du uns nachgehst und sie reichlich über uns ausgießen möchtest. So hilf uns, Herr, offene Herzen zu haben für dein Wirken, für dein Weg, dass wir deinen Willen erkennen, dass wir in deiner Weisheit leben. Herr, dass wir dann in der Lage auch sind, den Auftrag, den du uns gegeben hast, dein Wesen in diese Welt hineinzuspiegeln, nachzukommen, dass wir zum Segen werden können für einander und für die Menschen um uns herum. So segne du uns, Herr, der du allmächtig bist. Lass dein Angesicht über uns leuchten. Wache du über uns und geh du mit uns und schenke du uns deinen Frieden. So segne uns, Gott, der allmächtig ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche allen einen schönen Tag, trotz des Regenwetters, und eine gesegnete Woche.